ARD.
Bist du die Schwester von Max?
Ja. Genau, ich bin die Schwester von Max, ja.
Y-Kollektiv, der Podcast. Immer zuerst in der ARD-Audiothek.
Bist du die Schwester von Max? Ja, den Satz kenne ich ziemlich gut, denn mein Bruder, der ist Schauspieler. Aber noch häufiger kommt eigentlich folgender Satz. Bist du die Tochter von Ulrike von der Gröben? Das ist nämlich meine Mutter und die ist Sportmoderatorin bei RTL gewesen. 40 Jahre hat sie den Job gemacht.
Guten Abend, herzlich willkommen bei RTL Aktuell, Sportplatz in der Sendung, auch heute wieder mit Ulrike von der Gröben.
Guten Abend.
Und viele denken deshalb, Mutterjournalistin, Tochterjournalistin, na, da hat die Mutti doch bestimmt ein bisschen nachgeholfen.
Ich bin Sportjournalistin.
Ich wundere mich auch immer, was jeder denkt, was du für einen Einfluss hast.
Eigentlich finde ich habe mir meine Erfolge selbst erarbeitet. Aber jetzt ist die Frage, mache ich es mir da vielleicht ein bisschen zu einfach mit? Wie sehr profitiere ich vielleicht doch vom Job meiner Eltern? Und welche Vorteile haben Namen in Film und Fernsehen? Dafür spreche ich mit der Casterin, die unter anderem meinen Bruder für Fuck You Goethe als Danger besetzt hat, Daniela Tolkien.
Meine Aufgabe ist, den Film optimal zu besetzen, sodass das der bestmögliche Film wird. Das ist meine Zielsetzung. Aber ich bin ja auch nicht blöd. Also ich weiß ja, dass auch ein Publikum sich dann interessiert für die Tochter von Elias Mbarek.
Als Kind berühmter Eltern machen Menschen sich ein Bild von dir, ohne dich zu kennen. Das erzählt mir Joe Laschet, Mode-Influencer und Sohn vom Politiker Armin Laschet.
Da erfüllst du natürlich für viele, die vielleicht die CDU auch nicht mochten oder nicht mögen, irgendwie auch so ein Klischee direkt, ne? Und da bist du ganz, ganz schnell in eine Schublade drin. Und da kommst du auch nur ganz, ganz schwer wieder raus. Tja, der ist schick, elegant gekleidet. Der muss dann irgendwie auch schon irgendwie, ja, so ein Schnösel sein. Oder ja, irgendwie vielleicht aus dem Arsch.
Joe und ich wissen, loswerden tut man den Stempel eh nicht. Aber was haben wir vielleicht auch von dem Stempel? In diesem Podcast stelle ich mir die Frage, bin ich ein Nepo-Baby? Und Spoiler Alert, meine Ansicht dazu wird sich im Laufe des Podcasts ändern. Und damit zu mir, ich bin Caroline von der Gröben, Reporterin beim Y-Kollektiv. Nepo Baby heißt frei übersetzt Kind berühmter Eltern. Das Nepo in Nepo Baby steht übrigens für Nepotism und das heißt Vetternwirtschaft. Nepo Baby heißt also nicht nur, dass man berühmte Eltern hat, sondern dass man über den Namen der Eltern selbst Erfolg bekommt. Man benutzt ihn vor allem bei Kindern von Eltern im Showbusiness. Bei dem Wort Nepo Baby denke ich direkt an Till Schweigers Kinder. Der besetzt nämlich häufig eine seiner Töchter in seinen Filmen. Oder das jüngste Beispiel zum Thema: Joe Biden begnadigt seinen Sohn Hunter Biden, um ihn vor einer möglichen Gefängnisstrafe wegen Steuerhinterziehung und illegalem Waffenbesitz zu schützen. Also ich glaube, mehr Vorteil durch einflussreiche Eltern geht nicht. Aber hier soll es um die Frage gehen, inwiefern ich ein Nepo-Baby bin. Kurzer Disclaimer. Ich wurde zu diesem Thema schon tausendmal angefragt von irgendwelchen Magazinen, die zu dem Thema Beiträge gemacht haben. Ich habe das eigentlich immer abgesagt, weil es mich super krass nervt. Und ich weiß, was ihr jetzt denkt. Wenn ich das Thema doch angeblich gar nicht mag, warum mache ich dann jetzt einen Podcast dazu? Aber es ist ganz einfach. Ganz viele Leute machen sich sowieso schon ein Bild zu dem Thema. Unter meinen Reportagen heißt es in den Kommentaren zum Beispiel oft, ich hätte mir meine Jobs nicht selbst besorgt, sondern nur durch meine Mutter bekommen. Und deshalb will ich jetzt mal die Chance nutzen, die Geschichte aus meiner Sicht zu erzählen. Eigentlich wohne ich mittlerweile in Berlin, aber gerade bin ich in Köln bei meinen Eltern. Ich bin hier in dem Haus, wo ich gerade mit meiner Mutter beim Abendessen sitze, aufgewachsen. Mein Zimmer gibt's immer noch, alles ist so wie früher. Manchmal kommt höchstens etwas dazu. Letztens hat Mama zum Beispiel ein Bild über mein Bett gehängt, was sie in einer Banksy-Ausstellung gekauft hat. Denn sie freut sich echt immer noch wie ein Schnitzel, wenn ich komme und will einfach, dass ich mich hier immer noch zu Hause fühle.
Was hast du gedacht, als ich gesagt habe, lass uns mal darüber sprechen?
Hab mich gewundert.
Ja, schon.
Hat mich wirklich total gewundert, weil ich ja genau weiß, wie dich dieses Thema nervt. Dass du das wahnsinnig falsch auch findest, was dir da oft so unterstellt wird. Denn wie du gerade sagst, es geht ja bei den Themen nicht darum, dass du zufällig die Tochter von bist, sondern dass du, dass durch diesen Begriff allein schon ja schon unterstellt wird, dass du davon jetzt beim Berufsstart schon Vorteile hattest.
Klar, Vorbilder sucht man sich gerne in den Eltern. Eine österreichische Studie von 2017 sagt zum Beispiel, die Wahrscheinlichkeit von Ärztekindern, selbst Medizin zu studieren, sei 70 Mal so hoch wie die von Nicht-Ärztekindern. Aber das Studium absolvieren müssen die Kinder ja trotzdem. Und so geht's mir auch. Ja, inspiriert hat mich Mama vielleicht. Aber wenn wir über Nepo-Babys reden, dann geht es ja vor allem darum, dass man vom Beruf der Eltern selbst profitiert. In meinem Fall hieße das, dass meine Mutter mir zum Beispiel mal einen Job verschafft hätte. Oder meinen Namen bei ihren Chefs irgendwie ins Spiel bringt. Das stimmt aber nicht. Ich habe so direkt noch nie einen Job durch meine Mutter bekommen.
Ich bin Sportjournalistin. Ne?
Ich wundere mich auch immer, was die da denken, was du für einen Einfluss hast.
Ja, ja. Ja, das geht, ja, genau. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist auch eine Typfrage. Ich habe mit dem, was du da tust, natürlich nichts zu tun. Und deine aller sämtliche ersten Dinge, Schritte, die du gemacht hast, die sind ja ganz weit weg von vom privaten TV, von der Thematik, die ich mache. Das heißt, das ist ja völlig logisch, da habe ich ja nichts mit zu tun. Ich bin einfach nur die Sportmoderatorin von den RTL-Nachrichten.
Die Sporttante von RTL. Das assoziieren, glaube ich, so die meisten Leute mit meiner Mutter. Dabei geht es mir natürlich ganz anders. Ich denke ja nicht zuerst an den Beruf meiner Mutter, wenn ich an sie denke, sondern logisch daran, wie sie als Mama ist, wie ich aufgewachsen bin. Sie war immer für mich da und zu Hause war immer ein Safe Space für mich. Ich glaube, das war das größte Privileg daran, wie ich aufgewachsen bin. Aber was bedeutet eigentlich Privileg? Für diesen Podcast habe ich auch mit Dr. Homuth gesprochen. Der ist Soziologe am Leibniz-Institut für Bildungsverläufe und sein Fachgebiet ist soziale Ungleichheit. Und obwohl man beim Wort Privileg ja eigentlich zu wissen glaubt, was es bedeutet, wollte ich von ihm nochmal genau wissen, was man darunter versteht.
Also Privilegien oder privilegiert zu sein bedeutet letztendlich gewisse Vor- oder Sonderrechte zu haben. Also es bezieht sich immer auf eine bestimmte Gesellschaft, in der man lebt. Was ich eigentlich für einen schöneren Begriff finde als Privilegien, ist eine bessere Voraussetzung oder bessere Startchancen im Leben. Oder wenn man es nochmal anders formulieren möchte vielleicht das Leben nicht im Hard-Mode spielen, sondern im Easy-Mode.
Dr. Homuth kommt später immer mal wieder vor. Und eins kann ich euch schon verraten, er hat mir an der einen oder anderen Stelle echt einen Spiegel vorgehalten. Und das passt ja erstmal genau zu meinen Gedanken. Ich hatte gute Startchancen, also bin ich privilegiert. Aber wie privilegiert genau, das habe ich mich im Detail so noch nicht gefragt. Ich habe mich letztens zum Beispiel mit einer Freundin unterhalten, die nicht nur während des Studiums, sondern auch schon während des Abis in einem Café gearbeitet hat. Für sie war das ganz normal. Ich wollte wissen, wie das bei Mama war.
Ja, da ich 10 Jahre mein komplettes Studium durch in Kneipen gearbeitet habe, aus dem einfachen Grunde, weil meine Eltern mir zwar die 150 D-Mark für meine Studentenbude 19 Quadratmeter mit Schräge gegeben haben, aber den Rest meines Lebens muss ich selber verdienen. Ja. Also kein Privileg.
Genau, bei dir keins. Ich würde sagen, ich habe natürlich auch immer gearbeitet.
Ich glaube, wir waren schon recht großzügig, ne?
Oder ja, doch, stimmt schon. Ja, du hast recht. Nee, genau. Also ihr habt mir meine Wohnung während des Studiums bezahlt. Das ist auf jeden Fall ein Privileg. Und ich habe auch noch ein bisschen Taschengeld bekommen. Ich habe zwar immer nebenbei gearbeitet, aber ich hätte es vielleicht nicht gemusst. Ja, können wir so sagen.
Ich habe mich hier ein bisschen schwer getan, mir mein Privileg einzugestehen. Dabei ist es ja offensichtlich. Mir haben meine Eltern tatsächlich während des Studiums durchgängig ein WG-Zimmer oder eine Einzimmerwohnung bezahlt. Die Miete für meine Wohnung in Hamburg hat knapp 400 Euro gekostet. Plus 450 Euro Taschengeld gab es auch noch dazu. Und ich meine, das ist auf keinen Fall selbstverständlich. Ich habe zum Beispiel auch alle meine Semesterferien freiwillige Praktika in Medienberufen gemacht. Unter anderem eins beim Y-Kollektiv. Zur Wahrheit gehört aber auch, ich hätte mir das ohne die finanzielle Unterstützung meiner Eltern gar nicht leisten können. Ich hätte also deutlich weniger Berufserfahrung sammeln können und wäre zum Beispiel nicht beim Y-Kollektiv gelandet. Ich habe damals während der Schulzeit aber auch deshalb gar nicht bemerkt, wie privilegiert ich bin, weil mein ganzes Umfeld so war. Also nebenher gearbeitet hat da, nach meiner Erinnerung, eigentlich keiner. Der Unterschied zu den anderen war aber eben, dass meine Mutter bzw. meine Familie bekannt war. Und das habe ich schon immer mal wieder gespiegelt bekommen. Auf dem Schulhof oder beim Hockeytraining zum Beispiel. Aber da hat mich das eigentlich nicht gestört. Im beruflichen Kontext hingegen hat mich das schon gestört. Weil ich mich da eigentlich immer bemüht habe, genau eben nicht zu thematisieren, dass ich die Tochter von bin, weil ich mich selbst beweisen wollte. Dabei habe ich auch im Job einmal durch einen Kontakt meines Vaters profitiert.
Habt ihr denn damals eigentlich mal den Satz gehört, weil man muss halt sagen, ich habe jetzt ziemlich früh mit der Schauspielerei angefangen. Das war, weil wir bei ihr einen Freund hatten, der hat irgendwie einen Film besetzt und hat dann uns mal gefragt, ob wir da vorsprechen wollten. Max, lustigerweise, wollte damals gar nicht vorsprechen. Nee. Wer ist ja 3 Jahre älter als ich, aber ich war, glaube ich, 6 oder so, 5, weiß ich gar nicht, 6, 7.
Nee, 6 warst du, glaube ich.
6, aber nicht
trotzdem
älter.
Noch zu jung. Nee, älter nicht.
Ja. Und dann habe ich gesagt, nö, ich will aber davor sprechen. Und dann ist Papa, hat ja nachgefragt und dann hatten wir eigentlich keine Rolle für eine 6-Jährige, aber ich durfte dann trotzdem vorsprechen. Und dann war ich am Ende, wurden Max, weil Max wollte dann auch, nachdem ich wollte.
Dann wollte er nicht
ja.
Wichtig hier nochmal zu betonen, ja, es stimmt zwar, dass mein Vater gefragt wurde, ob wir zum Casting gehen wollen. Beim Casting selber haben wir dann aber ganz normal vorgesprochen, wie man das eben so macht. Und nachdem wir dann durch dieses erste Casting in die Schauspielagentur aufgenommen wurden, sind wir immer wieder zu Castings gegangen, um für Rollen vorzusprechen. Gepusht haben meine Eltern mich da aber null, auch wenn das immer Leute gedacht haben. Für meine Mutter war das eher so ein Nebenbei-Spaßjob. Ich hingegen, muss sagen, habe das ziemlich ernst genommen damals. Und nicht falsch verstehen, ich weiß, viele Kinder hätten sich gewünscht, in der Schauspielagentur zu sein. Man darf aber nicht unterschätzen, dass das dann auch für ein Kind echt harte Arbeit ist und auch mit viel Ablehnung verbunden ist. Ich glaube, deshalb störe ich mich auch so ein bisschen an dem Begriff Nepo-Baby, weil der meine Arbeit oder Erfolge irgendwie relativiert. Zum Beispiel die Arbeit, die reingeflossen ist, um Rollen zu bekommen. Und genau darüber habe ich auch mit Herrn Homuth gesprochen.
Trotzdem habe ich manchmal auch das Gefühl, dass gerade auch wenn ich so Kommentare unter meinen Reportagen oder so lese, dann heißt es immer ja, die hat den Job ja eh nur durch Mama. Und da habe ich dann manchmal so das Gefühl, das werde ich nicht los. Jammer ich da zu viel oder stimmt das, dass ich da quasi nur ein scheinbares Privileg habe?
Also ich glaube schon, dass es schwer ist, sowas abzulegen. So diese Vorurteile, man hat es nur aufgrund seiner Privilegien bekommen. Die Erfolg, den kriegt man nicht in die Wiege gelegt. Erfolg muss man sich erarbeiten. Man hat unterschiedliche Startchancen, je nachdem, in welcher Wiege man liegt, erfolgreich zu sein. Aber am Ende ist es in der Regel immer harte Arbeit und die wird natürlich weniger gesehen als Titel, Geld, Aufmerksamkeit, die Prominente genießen.
Tja, da hat er recht. Würde der Name allein reichen, hätte ich es als Schauspielerin schließlich weiter geschafft. Nothing can stop me, I'm all the way up.
Entschuldige, ich hab dich gar nicht. Ich hab dich auch gewohnt, aber irgendwie habe ich dich nicht erkannt.
Ja. Na, ich bin heute mit Daniela Tolkien verabredet, einer der Casterinnen in der deutschen Medienlandschaft. Sie hat Fuck You Goethe besetzt, diverse Netflix-Serien und. Ich treffe sie in München und will wissen, wie sehr hilft denn jetzt ein bekannter Name in der Branche? Denn jeder Schauspieler will bei Castern auffallen. Eine Stunde Zeit, wie ich heute, kriegt kaum jemand mit ihr. Wir treffen uns in einer Hotellobby. Daniela ist gerade beruflich hier.
Wenn ich dich bitten kann, dann
bist du die Schwester von Max, ja?
Genau, ich bin die Schwester von Max, ja.
In solchen Kreisen bin ich immer die Schwester von. Vorab, in Deutschland gibt es ziemlich viele Schauspielerinnen und Schauspieler und deutlich zu wenig Rollen. Einige wenige Caster besetzen fast alle Filme. Heißt, damit die einen auf dem Schirm haben, muss man sich bemerkbar machen.
Jetzt stell ich mir vor, du hast da, sagen wir mal, 100 Mails am Tag. Und da steht jetzt aber bei einer, siehst du, Nachname Brühl, Nachname Schilling oder so. Ist es dann schon so, dass man vielleicht bei sowas ein bisschen genauer hinguckt, wenn man denkt, ach, den Namen habe ich doch schon mal gehört, heißt der genauso, ist das der Bruder, ist das der Sohn?
Ja, so ist es. Also es ist tatsächlich so, es ist aber auch, es muss nicht berühmte Namen sein, aber wenn ich in irgendeiner Weise einhaken kann, dann ist es natürlich ein Farbtupfer in einer Menge von Namen, die mir nichts sagen. Ja? Also das erregt meine Aufmerksamkeit.
Ist das per se ein Vorteil, wenn man jetzt, weiß ich nicht, die Tochter von Ilias Mbarek wäre, der keiner hat?
Weiß nicht, ob das ein Vorteil ist, die Tochter zu sein, aber also, ich glaube schon. Ich glaube, dass das auf jeden Fall etwas ist, wo man erstmal ein bisschen, also bestimmt 50% mehr Erstaufmerksamkeit bekommt. Ja. Das ist auf jeden Fall so. Aber die Erwartung ist natürlich auch entsprechend hoch, ne? Also es muss dann schon dem auch entsprechen und es kommen auch so viele Gefühle, die man dann schon für diese Ursprungsperson, also den Elternteil hat, die Bewertung, die man auf dem Elternteil hat, wird auch übertragen, ja. Meine Aufgabe ist, den Film optimal zu besetzen, sodass das der bestmögliche Film wird. Das ist meine Zielsetzung, aber ich bin ja auch nicht blöd, also ich weiß ja, dass auch ein Publikum sich dann interessiert für die Tochter von Ilias Mbarek und sagt, die will ich ja gerne mal sehen. Und dann dadurch hat sie natürlich dann auch Pluspunkte, ja.
Und spätestens hier wird mir klar, dass ich von den Pluspunkten vielleicht auch profitiert habe. Bei Alles, was zählt. Denn das ist ja die Sendung bei RTL, bei der ich länger eine Rolle hatte. Man muss sich seinen Privilegien also nicht immer bewusst sein.
Ich habe mal, als ich jünger war, in einer Soap mitgespielt für 2 Jahre. Ich bin da ganz normal zum Casting gegangen, das möchte ich betonen. Trotzdem ist natürlich ein bisschen Geschmäckle, das lief immer nach den Nachrichten von meiner Mutter. Lief alles, was zählt. Auch jetzt, ne? Damals war für mich wie Hollywood. Und da liegt natürlich so im Nachhinein mit dem Draufblick, mit der Weitsicht schon vielleicht so nahe. Also ich werde nicht schlecht gewesen sein, sonst hätten sie mich nicht genommen. Aber gerade bei sowas wie Soaps, spielt da vielleicht so ein Name noch eine andere Rolle?
Bestimmt, ja. Also da wird ja, glaube ich, da nicht so drauf geachtet. Da wird ja insgesamt nicht jetzt so drauf geachtet. Da wird ja ein Format bedient. Und da geht es dann darum, dass man hübsch ist und groß und gut reinpasst, so in das, was die Leute sehen wollen, die das anschauen, ne?
Ja.
Und da geht es nicht um die Qualität.
Tut auch 15 Jahre später immer noch ein bisschen weh, wie sie hier der Soap jegliche Qualität abspricht. Aber wenn man bedenkt, was die Dame sonst so besetzt, ist das, glaube ich, fair.
Führt das denn manchmal dazu, es muss ja nicht dein eigener Film sein, den du gecastet hast, dass dann Menschen vielleicht Rollen bekommen, obwohl sie nicht die besten waren?
Ganz bestimmt, ja. Ja, das auf jeden Fall. Auf jeden Fall gab es das schon. Ich finde aber auch, wenn man jetzt selber seine Verwandtschaft mit in den Film nimmt, ist es auch das gute Recht von der Person. Also mein Gott, warum nicht?
Ich glaube, hier müssen wir uns nochmal klar machen, wie die Industrie funktioniert. Wenn Menschen ihre eigenen Filme produzieren, können sie natürlich auch die Besetzung beeinflussen. Wie zum Beispiel Til Schweiger, Matthias Schweighöfer oder Christian Ulm. Das sind alles Leute mit eigenen Produktionsfirmen. Im Grunde haben sowohl Caster als auch Produzenten das gleiche Ziel, einen erfolgreichen Film. Und erfolgreich ist der Film vor allem dann, wenn Leute reingehen. Ist die Besetzung aber nicht so überzeugend, geht das vor allem auf ein schlechtes Casting zurück. Und Daniela besetzt natürlich nach anderen Kriterien als Til Schweiger, wenn er seine Töchter besetzt. Durch das Gespräch mit Daniela wird mir klar, ja, Name kann durchaus interessant sein und helfen, aus der Masse hervorzustechen. Gleichzeitig wird man auch immer damit assoziiert, ob man will oder nicht. Wenn man zum Beispiel reiche Eltern hat, dann weiß das nicht jeder direkt. Hat man berühmte Eltern, machen sich die Leute schon ein Bild, bevor man sie überhaupt kennt. Darüber habe ich auch mit Herrn Homut gesprochen.
Ich würde fast sogar davon ausgehen, dass die Personen, die keine berühmten Eltern haben, mehr Privilegien genießen als die, wo die Eltern berühmt sind. Weil Berühmtheit geht ja immer mit einem Verlust von Privatsphäre und einer Einschränkung von gewissen Freiheiten einher.
Stimmt, Privatsphäre ist auch ein Privileg, oder?
Privatsphäre ist ein großes Privileg, was ja sogar grundrechtlich festgelegt ist. Also deswegen, das geben ja Prominente bis zu einem gewissen Teil auf, um von ihrer Berühmtheit nutzen zu können.
Und Stars, Sportler oder Politiker wissen ja, worauf sie sich einlassen, wenn sie gewisse Berufe ergreifen. Ihre Kinder können sich das nicht mit aussuchen. Mit gehangen, mit gefangen. Einer, der einen ganz bekannten Vater hat, ist Joe Laschet. Joes Vater ist CDU-Politiker, wollte mal Kanzler werden. Und auch wenn es Joe nicht in die Politik getrieben hat, ist auch er in der Öffentlichkeit. Er ist als Mode-Influencer auf Insta und TikTok.
So, ich bin jetzt da.
Bei Herrn Laschet zu Hause, finde ich funny. Weil wir kommen beide aus Köln, aber wir sind echt komplett aus einer anderen Ecke. Ich war hier fast noch nie. Ja, dann würde ich sagen, klingel ich mal.
Sieht super dunkel, diese Wohnung. Deswegen arbeiten wir mit Lampen.
Joe trägt klassische Herrenmode. Schlips, Weste und ein Hemd. Und das, obwohl er zu Hause ist. Und ich erwische mich direkt, wie ich ihn im Vorfeld in eine Schublade gesteckt habe. Ich habe ihn mir irgendwie nicht so herzlich und locker vorgestellt. Und ich dachte, er würde irgendwie total pompös wohnen. Aber seine Wohnung ist vielleicht 60 Quadratmeter groß. Er wohnt hier zusammen mit seiner Freundin. Es ist gemütlich und bodenständig. Ich ärgere mich kurz über mich selber, denn ich habe genau das gemacht, was mich oft stört. Vorschnelle Schlüsse gezogen. An der Wand hängt ein kleines Geweih. Klingt jetzt super fancy, aber das ist eins dieser Mini-Geweihe, die es online schon ab 20 Euro gibt.
Bist du Jäger?
Nee, bin ich nicht.
Ich finde den aber, den finde ich sehr, sehr schön.
Das ist ein Kudo, also ein Geweih. Weil ich finde mal, also ich habe mich ja ehrlich gesagt von Pinterest inspirieren lassen.
Man erkennt, dass er Liebe zum Detail hat und klassische Dinge liebt. Er macht mir zum Beispiel einen Kaffee in einem schicken Kaffeeservice, was aussieht wie von einer stylischen Uroma geklaut. Man muss schon sagen, diese nicht ganz alltagsübliche Herrenmode lässt ihn im ersten Moment so ein bisschen weltfremd wirken. Aber das ist er eigentlich gar nicht. Er scheint nett, witzig, locker. Und ich glaube, ich bin garantiert nicht die Einzige, die sich zu früh ein Bild von Joe Laschet gemacht hat.
Also ich sag mal, wenn man einen Vater hat, der ist Politiker, auch von der CDU, und dann hast du da einen Sohn, der ist in klassischer Herrenmode interessiert, in Anzügen, in Krawatten, dann erfüllst du natürlich für viele, die vielleicht die CDU auch nicht mochten oder nicht mögen, irgendwie auch so ein Klischee direkt, ne? Und da bist du ganz, ganz schnell in eine Schublade drin und da kommst du auch nur ganz, ganz schwer wieder raus.
Die Leute denken, dass sie ganz viel über einen wissen, ne?
Ja, natürlich. Die wissen dann anscheinend auch mehr als du über dich selber. Und den reicht dann schon oft, ja, der ist schick, elegant gekleidet. Der muss dann irgendwie auch schon irgendwie, ja, so ein Schnösel sein oder ja, irgendwie vielleicht aus dem Arsch.
Ich habe auch so typische Bilder, die von mir gezeichnet werden. Da heißt es dann oft, ich sei eine verwöhnte, arrogante Zicke, die niemals gearbeitet hat. Aber Joe muss sich das viel öfter anhören als ich. Er kriegt nämlich immer wieder ganz viel Hass ab, der eigentlich an seinen Vater gerichtet ist. Achtung, das, was jetzt kommt, ist ziemlich heftig.
Also ich habe hier mal, also ich habe so einen kleinen Hate-Ordner auf meinem Handy damals gehabt, wo ich so Screenshots gemacht habe und kann man hier so ein paar vorlesen, die schon nicht ganz ohne waren. Und ja, da sind Beiträge, zum Beispiel Kommentare wie Kopfgeld auf Joe Laschet. Oder Joe Laschet soll mal nach Frankfurt kommen, mein Messer habe ich griffbereit. Oder einen fand ich sehr, sehr krass, einen Kommentar. Das war sogar eine private Nachricht, die ich bekommen habe. Bitte gib dir freiwillig eine Kugel, so zwischen die Augen, um sicher zu gehen. Wenn du Eier hast, besorgst du dir eine Schrotflinte mit doppeltem Lauf und hältst sie dir an den Rachen und drückst ab. Das war eine private DM-Nachricht bei Instagram.
Wow. Hassnachrichten und das nur, weil Leute mit der Politik seines Vaters nicht zurechtkommen. Kurz nochmal zur Erinnerung. Armin Laschet war von 2017 bis 2021 Ministerpräsident von NRW. Und dann war er nach 16 Jahren Merkel Kanzlerkandidat. Das war 2021. Kanzler wurde er nicht, sondern Olaf Scholz. An das Jahr des Wahlkampfes erinnert sich Joe ungern zurück.
Ich bin da wirklich täglich mit Hassnachrichten aufgewacht, mit Sprachnachrichten, wo ich beschimpft wurde. Ich bin ja auch mal um die Ecke verfolgt worden. Ich hatte zweimal das LKA zu Hause gehabt, habe zwei Anzeigen in Morddrohungen geschrieben. Nicht geschrieben, also rausgegeben. Ich habe das dann halt wirklich sehr krass abbekommen. Also das, man wurde dann auch sehr oft... Wenn ich mit Freunden dann irgendwie nochmal feiern war, hast du gemerkt, dass links und rechts immer im Handy dich gefilmt hat. Und das ist natürlich super unangenehm zu dem Zeitpunkt.
Joe erzählt, dass er aus der Angst, seinem Vater irgendwie zu schaden, irgendwann gar nicht mehr rausgegangen ist. Und obwohl die ganze Zeit schwierig war, gab es einen Tiefpunkt. Und zwar das Hochwasser von Ahrweiler, bei dem über 100 Leute gestorben sind.
Ich glaube, in der Zeit, wo man sich extrem viel dummes Geschwätz anhören musste, war... als mein Vater da im Flutgebiet war und dann dieser eine Lacher war, dieses eine Bild. Das ist natürlich dann auch wieder ein Moment gewesen, der perfekt war für Leute, weil an mich kamen sie schneller ran.
Also nicht Joe hat gelacht, sondern sein Vater. Trotzdem füllte sich danach auch Joes Postfach. Vor dem Hass im Vorfeld geschützt wurde er nicht, sagt er.
ich bin eigentlich froh, dass ich so bin, dass ich da relativ cool drüber hinweggucken kann. Aber ich glaube, dass es sehr viele gibt, die das nicht unbedingt können.
Ich finde, wenn man das Wort Nepo-Baby hört, klingt das so, als wäre das nur positiv für die Kinder. Dabei zeigt Joes Beispiel auch, Sippenhaft geht da häufig auch mit einher. Und trotzdem ist auch klar, dass man aus so einem berühmten Papa auch schöpfen kann.
Du hast jetzt so 100.000 Follower ungefähr. Was meinst du, wie hat trotzdem auch, um auch über die positiven Seiten zurückzugehen, weil man möchte jetzt nicht, du möchtest ja für das gemocht werden, was du machst. Trotzdem glaubst du, dass das auch einen positiven Effekt auf dein Following zum Beispiel hatte, dass viele Leute deinen Vater vielleicht auch ganz toll finden und dann dachten, ach, der Joe, den folge ich mal.
Ja klar, das ist natürlich auch ein großer Teil davon. Ne? Also es ist ja nicht, Welt besteht nicht nur aus Hass und aus Gegnern, sondern natürlich auch aus Sympathisanten und auch aus Leuten, die gut finden, was du machst. Von daher, das finde ich, ist sogar der größere Teil. Also das darf man nicht verkennen. Und ja, natürlich hat das dann auch einer gewissen Followerschaft geholfen, ne? Die dann sagen, ah cool, interessant, finde ich witzig, was der Sohn da macht. Ich folge dem jetzt auch mal.
Typisch Nepo-Baby also. Nicht alle geben so offen zu, dass sie durch ihre berühmten Eltern Vorteile haben. Vielleicht käme das besser an. Das heißt ja schließlich nicht zwingend, dass einem die Eltern einfach so Jobs besorgen. Ich habe zum Beispiel nie gerne über das Thema gesprochen, weil ich immer der Meinung war, dass ich nicht vom Job meiner Eltern profitiere. Dass der Name aber zumindest unterbewusst helfen kann, ist mir jetzt klar geworden. Und während ich an diesem Podcast arbeite, tut sich dann etwas, dass ich doch ziemlich konkret von dem Bekanntheitsgrad meiner Mutter profitiere.
Dass der Fahrradfahrer da ist, der blockiert nämlich den Platz.
Mama schnallt sich mal wieder nicht an.
Doch. Der kann auch nichts sagen, wenn der die Ehefrau der dicken BMW des Gatten.
Meine Mutter hat mich jetzt abgeholt. Ich bin nämlich in Köln, weil wir einen Job zusammen haben. Wir testen für eine Sendung Produkte. Und da sind wir als Familie eingeladen in der VIP-Version. Klar ist aber auch, dass ich da alleine nicht eingeladen wäre. Und natürlich gibt es ja auch Geld für. Das heißt, in dem Fall kann man schon sagen, ich habe einen Job durch meine Mutter bekommen.
Und man hört vielleicht an meiner Stimme, dass ich nicht so richtig mag, dass ich das hier zugeben muss.
Also habe ich ja doch einen Job durch dich bekommen.
Ja, aber das ist nicht das, was ich damit meine. Das ist ja kein Geheimnis. Also das ist, aber wir machen da etwas ganz anderes. Wir machen ja nicht irgendetwas, was mit deinem Beruf zu tun hätte. Ne? Weil eigentlich bist du ja Journalistin und arbeitest da eben selbstständig und ohne, dass ich das beeinflussen kann und will. Und das hier ist Spaß, dummes Zeug, ist ja ein bisschen wie Freizeit, mit in der wir aber ein bisschen Geld verdienen.
Genau, und das ist halt der Punkt, ne? Das ja. Muss man trotzdem dann natürlich anerkennen. Am Ende verdiene ich trotzdem Geld damit.
Ja, das ist natürlich ein mega Vorteil, dass du da, das ist schon ein Vorteil, aber ich meine mal ganz ehrlich, das gibt es natürlich häufig, dass egal in welchen Familien Töchter, Söhne sind, dass dann schon mal irgendwelche Vergünstigungen sind, wenn die Erwachsenen, wenn die Eltern, zum Beispiel, wenn einer von denen bei der Lufthansa ist, dann fährt die ganze Familie billiger in Urlaub. Weißt du, so meine ich das.
Vielleicht finden hier viele, dass meine Mutter es sich mit dem Fluggesellschaftsbeispiel zu einfach macht. Aber ich verstehe, was sie meint. Irgendwie beeinflusst das Leben der Eltern das der Kinder halt immer. Aber klar, so ein Fernsehauftritt ist schon irgendwie was Besonderes. Denn natürlich könnte sich durch so einen Job trotzdem was ergeben. Zum Beispiel ein Folgeauftritt oder zumindest ein paar Follower. Wenn die Mutter beim Bäcker arbeitet, kriegt man vielleicht mal ein Schokobrötchen umsonst. Bei mir gibt's einen Fernsehauftritt. Das ist einfach nicht das Gleiche.
I had a dream. I got everything I wanted.
So, aber jetzt mal Hand aufs Herz. Bin ich jetzt ein Nepo-Baby oder nicht? Ich muss nach dieser Reise wohl etwas zerknirscht zugeben, ich bin wohl eins. Denn der Job meiner Eltern hat mich geprägt. Zum Beispiel, wenn ich von Freunden gespiegelt bekommen habe, dass meine Eltern oder mein Bruder bekannt sind. Und ich hatte sicher auch mal Vorteile dadurch. Wenn auf der Bewerbungsmappe zum Beispiel der Name von der Gröben steht, wurde sicher mal genauer hingeguckt. Und trotzdem glaube ich, dass konsequent überschätzt wird, wie viel Einfluss meine Eltern auf meine Karriere haben. Und man mir vielleicht sogar hier und da abspricht, für meine Erfolge zu arbeiten. Aber ey, um es mit Herrn Homuts Worten zu sagen, ich hatte fürs Leben auf alle Fälle einen ziemlich easy Mode. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann interessiert euch vielleicht auch noch das hier.
Ah, idyllisches Ostdeutschland.
In meiner Kindheit war es sehr schön, es war ruhig.
Mein großer Bruder hat Holunderblütensirup produziert.
Okay, wait. Da fehlt noch viel mehr Wodka, Bull und Böller.
Hey, warte, warte!
Ich bin Lilly Blauzun.
Und ich bin Jakob Springfeld. Das hier ist OKF, Ortskontrollfahrt.
Wir sind zurück und quatschen wieder übers Aufwachsen im Osten.
Zum Beispiel über Burgfeste mit dem dunklen Parabelritter. Und wie man dort randalierende Faschos deeskaliert.
Und ich komme in diesen Kreis, zwei Flaschen Met in Bus, und ich sage einfach, ich bin Odin.
Hier hört ihr wieder Stories zwischen Plattenbau und Ponyhof. Von 1999, Lukas White, Elise, Weiss oder Betty Taube.
Ich glaube, wenn unsere Autos angehalten worden wären, oh Gott, wir wären bis heute noch im Gefängnis, glaube ich.
OKF, Ortskontrollfahrt. Immer donnerstags in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.